Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen bei Converse mit der Sibyl und mir. Und wir sind beide gerade ein bisschen in ungewohnten Settings. Sibyl, bei dir hinten sieht es so weiss aus und irgendwie anders als in einem Büro. Wo bist du?
Ich bin im Schlafzimmer, was ich sonst eigentlich eben nicht, da zeichne ich eigentlich nicht auf. Aber ja, ich habe mich müssen ins Schlafzimmer zurückziehen und hoffen, dass wir nicht zu oft unterbrochen werden, weil neben mir noch ein kleines Menschli liegt.
Oh. Genau,
es ist also nicht ein Bürosetting. Und du, Stefan, bist auch nicht im Büro, sondern in einem Kinderzimmer.
Ja. Also das ist nicht mein Hochbett hier hinten, nein, ich bin im Zimmer von der Emilia, von unserer Tochter. Und ja, wir werden ja dann später noch merken, das passt wunderbar zu unserem Thema, das wir heute haben. Aber vielleicht lassen wir uns noch mal ganz kurz zu unserem letzten Thema hüpfen. Ich habe nämlich gesehen, du hast auf Instagram mit deiner Story mega viele Reaktionen gehabt auf die Ferienfolge und Kindheitserinnerungen mit Ferien und so. Magst du dort noch kurz zusammenfassen, was so ist eingegangen?
Ja, das ist interessant gewesen. Wir haben ja gefragt, was sind eure prägenden Ferienerinnerungen? Das ist eine Frage gewesen. Und dort ist wirklich so interessant gewesen, wie viel eigentlich immer die zwei gleichen Antworten sind gekommen. Entweder Italien. Also scheinbar ist wirklich Italien einfach Ferienziel Nummer eins für Herr und Frau Schweizer mit ihren Familien. Es sind wirklich so viele Italien gekommen. Oder dann Pfadilager, Zefilager, Chilelager, also Lagererinnerungen sind auch für ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ganz prägende Erinnerungen gewesen. Und interessant war auch bei den Sachen, die wir noch gefragt haben, die man anders macht in der Ferien. Also es gibt Sachen, die wir nur in der Ferien machen. Und dort ist wirklich das Konsumverhalten betreffend Essen und Trinken von ganz vielen genannt worden. Also viele haben gesagt, sie denken in der Ferien immer frisch kochen. Sie haben dann irgendwie Zeit oder man nimmt sich lange Zeit zum Nachtessen, wo es sonst eher so eine kurze Angelegenheit ist. Oder man sagt alle zusammen am Essen immer, als Familie oder sogar noch mit Freundinnen und Freunden. Und was auch genannt worden ist, man denke dort in der Ferien man regelmässig Alkohol trinken, was man sonst im Alltag nicht mache. Oder die einige haben sogar gesagt, da fangen wir schon am Mittag um 12 Uhr mal an. Und dann schon zum Mittag Wein trinken, was man im Alltag sicher nicht macht.
Aber es gibt tatsächlich auch alkoholfreie Feriengetränke. Also ich meine so Getränke, die ich einfach total mit einem Ferienort verbinde. Das ist mir letztes Mal gar nicht in den Sinn gekommen. Kennst du Bergamotte?
Nein.
Bergamotte ist so ein Mineralwassergetränk von Rezünser. Mhm. Und das hat es bei uns immer gegeben, wenn wir in Splügen sind, in der Skiferien. Und das ist wirklich so etwas, wenn ich irgendwo Bergamotte sehe, dann ist gerade Tag Skiferien.
Ist das so du, ein bisschen wie Almdudler?
Nein, das ist anders. Okay. Das ist anders. Okay. Almdudler geht schon fast so ein bisschen ins öpfelsaftig Bierige rein. Okay. Bergamotte ist wirklich so ein richtiges Kindergetränk. Wunderbar. Hey, aber heute haben wir nicht mehr so ein locker leichtes Thema. Heute haben wir ja gesagt, wir wollen einerseits so über Ehe für alle reden. Und das kann man aber im Moment fast nicht mehr. Und zwar vor allem auch wegen der Gegner und Gegnerinnen von der Ehe für alle, ohne irgendwo auch über Familienpolitik, Familienplanung, Reproduktionsmedizin etc. pp. Zu schwätzen. Und ich denke, dass es dir ganz ähnlich geht wie mir, also dass wir so als heterosexuelle Menschen mit erfülltem Kinderwunsch da hocken, macht die Situation natürlich nicht ganz einfach, um über das Thema zu schwätzen.
Ja, das ist so. Also ich glaube, im Vorfeld, wo wir kurz darüber geredet haben, ja gesagt, also wir müssen ja nicht mehr sagen, dass wir für die Ehe für alle sind, oder? Das ist ja vollkommen klar. Natürlich sind wir für die Ehe für alle. Ich kenne auch bis heute und ich denke, das geht dir gleich. Kein einziges Argument, das wir irgendwie könnten nachvollziehen, warum man gegen die Ehe für alle ist. Also das ist in dem Sinn, eben, das können wir uns sparen, darüber reden. Wo es dann heikler wird und wir vielleicht nicht mehr ganz so einfach nur Ja sagen, ist, wenn es um die ganze Reproduktionsgeschichte geht, also Reproduktionsmedizin. Und wir haben aber dort auch gemerkt, dass das ist völlig egal, ob das homosexuelle oder heterosexuelle Paar betrifft, sondern quasi wir grundsätzlich vielleicht haben wir auch ein paar kritische Anfragen. Und was doch jetzt schon ein bisschen unfair ist, dass die Ehe für alle Geschichte, jetzt, wo für mich selbstverständlich ist, wie auf dem Rücken von dieser Frage von der Reproduktionsmedizin ausgetragen wird. Ich verstehe natürlich, dass das in die Vorlage rein hat müssen, weil nur das wirklich die gleichen Rechte gewährleistet. Aber jetzt wird das für alle mit einem Thema verknüpft, wo unter Umständen man auch bei heterosexuellen Paaren kritisch sieht.
Das ist mir eben auch aufgefallen, dass ich jetzt ein paar Gespräche hatte mit Leuten, die wirklich, die werden ganz selbstverständlich für die, für alle stimmen, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie haben so ein Unbehagen ausgedrückt, ja, gerade so beim Thema Samenspende. Adoption übrigens nie, sondern wirklich beim Thema Samenspende. Und das ist eigentlich schon noch verrückt, oder? Wie das jetzt wirklich etwas ist, was ganz unspezifisch ist zum Thema Ehe für alle. Also wenn du jetzt nicht irgendwie das Gefühl hast, dass ein Kind nicht bei zwei Frauen aufwachsen kann, was glaube ich irgendwie nicht mehr viele Menschen haben heute, dann hat das Thema eigentlich nichts direkt mit dem anderen zu tun, ausser dass jetzt ein Recht, das für heterosexuelle Paare gilt, jetzt dort auch gilt. Und trotzdem glaube ich aber, dass es könnte interessant sein, dass wir unter der klaren Aussage, dass wir für die für alle sind und dass wir es richtig finden, dass wo immer irgendwie möglich gleiche Rechte für alle gelten, uns ja mal könnte fragen, wie ist das eigentlich zu beurteilen mit dieser ganzen Fortpflanzungsmedizin? Was stecken eigentlich für Ideen dahinter? Und ja, vielleicht zu was für einer Gesellschaft führt uns das auch und finden wir das nur gut oder gibt es irgendwo einen Fallstrick?
Genau, und ich glaube, da müssen wir wirklich klar machen, das ist jetzt eine Diskussion, die wegen dieser Ehe für alle Vorlage geführt wird, die ich aber komplett entkoppeln will von der Frage nach homosexuellen oder heterosexuellen Lebensgemeinschaften. Sondern, dass man mal grundsätzlich darüber redet, wie sieht man das eigentlich mit der Reproduktionsmedizin? Gibt es da auch kritische Anfragen, auch zum Beispiel betreffend Leihmutterschaft und so weiter? Aber nur mal, um das festzuhalten, das ist egal, sind das heterosexuelle Paare, die das in Anspruch nehmen, oder sind das homosexuelle Paare? Also, ich bin ganz sicher, ein Kind wächst genau gleich gut auf bei einem homosexuellen Paar wie bei einem heterosexuellen Paar. Ich bin nicht der Meinung, dass man dass ein Kind Vater und Mutter braucht, also dass beide Geschlechter müssen vertreten sein, weil für mich das auch völlig eine krude Vorstellung ist von Geschlechtern, also als hätten Männer diese Eigenschaften und Frauen diese Eigenschaften. Das wäre ein Thema für sich, oder? Das dualistische Geschlechterbild, das ich überhaupt nicht vertritt und wo übrigens in meinen Augen auch nicht biblisch ist, das wäre auch mal noch spannend, oder? Das ist immer die falsche Übersetzung von Genesis 1 als Mann und Frau. Wir sind als weiblich und männlich geschaffen, als Mensch. Genau, und ich glaube, wir tun auch sogenannte weibliche und männliche Eigenschaften in uns selber, unabhängig von unserem Geschlecht, verweibaren. Wie sagen wir dem? Ja. Also das ist mir wirklich ganz wichtig, dass man das vorausschickt. Wir reden jetzt über das, weil die ganze Reproduktionsmedizin-Frage wieder auf dem Tisch ist, wegen dieser Ehe für alle Vorlage. Aber das soll sollen die gleichen Voraussetzungen gelten, die gleichen Rechte gelten für heterosexuelle und homosexuelle Paare.
Genau. Ich glaube, es ist seit 2001, oder, wo ja Samenspende möglich ist. Bis jetzt eben nur für heterosexuelle Paare, die so können ihren Kinderwunsch erfüllen können. Und das hängt damit zusammen, dass man es dann mal an die Ehe geknüpft hat. Also nicht irgendwie an eine stabile, langfristige Lebenspartnerschaft oder irgendetwas. Auch nicht irgendwie zu dritt oder zu viert, sondern klar an die Ehe. Und von dem her ist es ja völlig folgerichtig, dass wenn das erlaubt ist, dass es nachher dann natürlich auch für homosexuelle Paare erlaubt ist. Gleichzeitig merke ich aber, dass so die Idee, die vielleicht hinter dem Ganzen steht, bei vielen vielleicht gar nie ganz zu Ende gedacht worden ist. Also ich mache mal den. Selbstverständlich finde ich, dass Kinder können bei allen möglichen Beziehungskonstellationen, wo Erwachsene in einer verantwortungsvollen Absicht eingehen. Ich denke jetzt dort auch nicht nur an Partnerschaften zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, sondern von mir aus auch zu dritt, zu viert oder whatever, solange das irgendwie stabil und verantwortungsvoll gelebt wird, können Kinder dort wunderbar aufwachsen. Das ist für mich gar keine Frage. An das glaube ich sehr fest. Und es sind, glaube ich, auch mehr Kinder bis jetzt in der Weltgeschichte aufgewachsen unter Umständen, wo es nicht einfach irgendeine stabile Zweierbeziehung ist, die ihr das ganze Leben garantiert und abgesichert hat, sondern das sind meistens irgendwie ganze Familiennetzwerke, Clans, Dörfer etc. involviert gewesen. Also von dem her dort keine Schwierigkeit. Was ich so krass finde, ist, dass es irgendwie so einen mega biologistischen Einschlag hat auf beiden Seiten. Nämlich bei denen, die Kinder wollen, die ihr genetisches Erbmaterial tragen. Das scheint ja irgendwie ganz, ganz wichtig zu sein. Also es ist irgendwie dann dein Kind, wenn es deine Gene hat, sage ich jetzt mal so ein bisschen frech. Und auf der anderen Seite aber bei den Gegnern von genau dem, die sagen, Jungs, wenn ihr zusammenlebt, zwei Männer, dann könnt ihr einfach keine Kinder bekommen. Das hat die Natur jetzt einfach so vorgesehen und das ist schon richtig so, weil ihr könnt die Kinder nachher gar nicht erziehen und das tut denen auch gar nicht gut. Also ich finde wie beides extrem schwierig und bin dort so indirekt schon ein bisschen betroffen, oder? Weil jetzt unsere Tochter ist ja nicht meine biologische Tochter. Also das heisst, ich lebe so in einer Situation, wo mein Sohn wirklich biologisch mit mir verwandt ist, aber meine Tochter ja nicht. Und ich frage mich dann manchmal so wie, ob wir irgendwie so auf eine Gesellschaft zusteuern, wo so ganz richtig eigentlich nur mein Sohn mein Kind ist und nur so halb richtig meine Tochter irgendwie auch noch dran hängt. Mhm. Also, und so die Optik kann ich irgendwie, weißt, weil ich es halt selber nie so gefühlt habe und nicht so erlebe, die kann ich nicht teilen. Mhm.
Ja, ist sehr spannend, was du erzählst, auch aus der eigenen Betroffenheit raus, oder? Weil du jetzt genau die Erfahrung machst, du hast zwei Kinder, eins ist biologisch deins, eins ist nicht biologisch deins und trotzdem sind das beide deine zwei Kinder. Übrigens kann ich mich da an ein Interview erinnern mit dem Thomas Gottschalk, der ja sowohl einen adoptierten Sohn hat, einen lieblichen Sohn hat, also einer, der biologisch mit ihm verwandt ist. Und sie haben ihn mal gefragt, gibt es da eigentlich einen Unterschied von der Beziehung, die man zu dem Kind hat, oder sogar noch von der Liebe, die man für das Kind spürt. Und er hat dort einen Satz gesagt, der mir wirklich irgendwo sehr im Gedächtnis geblieben ist. Er hat gesagt, wenn er mir die beiden Kinder ins Wasser rührt, ich weiss nicht, nach wem ich springe. Also, ja. Das ist wirklich auch in dieser Notsituation wüsste er nicht. Er hat keine Präferenz, welches Kind er jetzt rettet. Also, darum die biologistische Komponente, oder wie sagen wir, die biologische Komponente, die spielt, glaube ich, wirklich keine Rolle für die Beziehung zu einem Kind. Und gleich kann ich den Wunsch verstehen, dass man gerne ein Kind hat, das von einem selber abstammt. Also, der Wunsch, der denke ich, der ist tief in uns rein angelegt. Den kann ich wirklich verstehen. Auch wenn ich glaube, dass es für die Beziehung zu einem Kind keinen Unterschied macht, ob das biologisch, also ob man mit dem Kind biologisch verwandt ist oder ob das zum Beispiel eben ein adoptiertes Kind ist oder wie bei euch jetzt ein Kind, das aus einer früheren Partnerschaft ist, das glaube ich wirklich, dass es da keinen Unterschied macht. Übrigens, noch zu etwas, was du am Anfang gesagt hast, wegen dem, dass wir aufwachsen sollten in Clans oder in grossen Familiensystemen, also das glaube ich auch. Und ich glaube, da ist tatsächlich, vor allem im letzten Jahrhundert etwas passiert, wo keine begrüßenswerte Entwicklung ist. Das hat jetzt nicht direkt mit unserem Thema zu tun, aber ich will gleich noch einen Satz dazu sagen. Also die Vorstellung, dass es für die Erziehung von einem Kind vor allem eine Person, vor allem die Mutter braucht, wo dann 24/7 für die Kind da ist. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was einem Kind nicht entspricht, respektive, also es entspricht vor allem der Mutter in den meisten Fällen nicht, es ist nämlich eine Überforderung. Aber es entspricht in meinen Augen auch dem Kind nicht unbedingt, sondern für ein Kind ist es sicher auch schön, verschiedene vertrauensvolle, zuverlässige Bezugspersonen haben, weil wenn dann auch einmal aus was für Gründen auch immer eine Bezugsperson nicht rum ist, geht nicht gerade die ganze Welt auseinander, oder? Weil eben man nur auf die eine Bezugsperson fixiert ist und natürlich vor allem für die Leute, die diese Kinder erziehen, das ist einfach eine komplette Überforderung, wenn das jemand allein muss machen. Also ich muss dir sagen, ich habe von alleinerziehenden Menschen den absolut grössten Respekt. Ich finde, das ist die krasseste Sache, die man machen kann. Alleinerziehend sein mit einem
Klar,
Kind.
Voll.
Also das finde ich wirklich, und ich finde, wir als Gesellschaft müssen alles dafür machen, dass wir das verhindern. Dass nicht eine erwachsene Person in eine Situation kommt, wo sie allein verantwortlich ist für ein Kind oder für mehrere Kinder sogar, sondern wir müssen Strukturen schaffen, wo möglichst verschiedene Leute können, die Erziehung oder Erziehung ist so ein blödes Wort, Betreuung von einem Kind übernehmen und das verantwortungsvoll können machen. Also das ist dann ein politisches Problem und darin sollten wir sehr viel investieren und ich meinte, so seit den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert haben wir da wirklich eine sehr problematischen politischen und auch ideologischen Weg eingeschlagen, wo wir dringend wieder verlassen sollten.
Ja, das glaube ich auch. Weißt, ich kann auch nicht, wie soll ich sagen, ich kann ja auch nachvollziehen, dass jemand gerne ein Kind hat, das irgendwie biologisch von ihr oder von ihm abstammt. Das ist nicht so, dass ich das irgendwie finde, das ist ja ein mega absurder Anspruch oder so. Für mich ist einfach so wie die Frage, muss aus dem Wunsch nachher quasi wie ein Recht gemacht werden, das gesellschaftlich verbürgt werden muss. Also, weil ich bringe jetzt ein mega absurdes Beispiel. Stell dir vor, ich wäre jetzt auf die Welt gekommen und ich wäre mega, mega, mega gerne prima Ballerina geworden. Dann hättest du irgendwann auch einfach müssen mir die Hand auf die Schulter legen und sagen, du Stefan, das wird nichts. Du hast nicht die Voraussetzungen, dass das geht. Und ich glaube, dass wir im Moment einfach immer in die Richtung arbeiten, dass wir den Möglichkeitsrahmen probieren, so weit wie möglich auszudehnen. Also mit medizinischen, mit technischen Möglichkeiten und Hilfsmitteln daran arbeiten, dass der Wunsch kann erfüllt werden kann. Wo man hat. Und ich kann das insofern verstehen, als dass der Wunsch mega, mega, mega stark kann sein. Ich sage einfach, auf der anderen Seite wertet man mit dem als Gesellschaft, also indem man das macht, irgendwo all die Verhältnisse ab, die biologisch nicht so verankert sind, wie die, die eine Gesellschaft einen mega, mega Aufwand betreibt, um sie zu realisieren. Mhm. Und das finde ich irgendwo dort stressig. Mhm. Also,
ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, es sind so zwei Sachen. Oder? Das eine ist, ich kann jeden Menschen verstehen, der ganz einen starken Kinderwunsch hat und der sagt, ohne dass ich den Kinderwunsch erfüllen kann, kann ich kein glücklicher Mensch werden. Ich glaube wirklich, dass der Kinderwunsch so stark kann sein. Und ich meine, wir wissen alle, Adoption, das ist eine ganz schwierige Sache, wo nicht unbedingt zu klappen kommt, wo ein langer, also das ist ungefähr der gleich lange Weg, wie unter Umständen dann die Reproduktionsmedizin braucht. Und auch, was man auch muss sehen, ich meine, die Frauen, die sich zum Beispiel so einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen, ich habe das im Freundeskreis, Frauen, die das gemacht haben, das ist eine wahnsinnige Geschichte, das ist unglaublich belastend, körperlich, psychisch und so weiter. Also da ist der Wunsch nach dem Kind wirklich sehr, sehr gross, dass man das auch auf sich nimmt. Oder? Und das verstehe ich komplett. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass es wichtig ist, dass wir Bilder stützen von Lebensweisen, die eben nicht mit einem biologischen Kind sind oder auch gar nicht mit einem Kind, weil was man sich schon auch bewusst sein muss. Bei einem Mann ist das noch ein bisschen weniger, aber bei einer Frau, die kein Kind hat, die muss sich gesellschaftlich sofort gewisse Fragen gefallen lassen. Also, willst denn du kein Kind, oder? Was absolut der Affront ist, das jemanden zu fragen. Also, es ist sowieso, das müssen wir vielleicht einfach mal festhalten. Leute nach einem Kinderwunsch zu fragen oder danach, warum sie kein Kind haben oder warum sie nur ein Kind haben oder warum sie fünf Kinder haben, das geht gar niemand etwas an. Das ist einfach eine No-Go-Frage. Das kann man von mir aus machen innerhalb von einer Familie, das kann man vielleicht machen innerhalb von einer Freundschaft, die sehr, sehr eng ist und man weiss, man darf sich so private Fragen stellen, aber sonst werden die Fragen einfach nicht gefragt. Also das müsste man vielleicht auch mal wirklich in die Köpfe von den Leuten sickern. Solche Fragen sind nicht adäquat. Das macht man einfach nicht. Das ist wie, oder wenn du Kuraten hast, wann haben wir denn Kind?
Ja, klar.
Wenn das erste Kind ist, wann kommt dann das zweite Kind, oder? Wenn das dritte Kind ist, ihr habt noch ein drittes Kind. Wenn das vierte Kind ist, was wirklich, oder? Also, du kannst es ja...
Und so im Hinterkopf denke ich mir so, was sagt euch dir ein Arbeitgeber dazu?
Ja, oder irgendwie Kinderverhütung, oder einfach, also, das ist... Genau. Oder es geht einfach gar niemand etwas an. Und ich glaube, in dem, dass wir zum Beispiel würden, einfach auch für Frauen es genau gleichwertig behandeln, ob jetzt eine Frau ein Kind hat oder kein Kind hat. Weil wenn sie kein Kind hat, ist sie eben egoistisch und karrieregeil.
In vielen Fällen, ja.
Oder? Also ich tue es jetzt natürlich völlig überspitzt formulieren, aber Fällen das ist dann das so, gesagt, so ein bisschen das, oder? Oder auch so, man ist wie nicht so ganz eine rechte Frau. Jetzt soll ich es ganz brutal sagen, aber für gewisse Leute ist das so. Man hat dann wie so sein eigentliches Ziel verfehlt, oder? Mit dem man doch auf die Welt kommen sollte worden sein. Und wir müssen natürlich Bilder schaffen von ganz unterschiedlichen Lebensweisen, die im besten Fall selbstbestimmt sind, wo mal mit Kind, mal ohne Kind, mal mit einem Kind, wo man biologisch verwandt ist, mal nicht. Das wär gut, also, dass man dort eben halt auch wirklich Diversität fördert und die Lebensmodelle als gleichwertig anschaut und nicht immer so ideologisch aufladet. Das würde schon viel helfen, glaube ich.
Ich finde das auch gut. Für mich persönlich kommt schon noch ein weiterer Aspekt dazu. Ich finde irgendwo, dass Kinder immer und unvermeidbar ein Beziehungsgeschehen sind. Also es ist immer etwas, was sich in Beziehungen ereignet. Und ich persönlich kann die Debatte, ob jetzt irgendwie Leihmutterschaft okay ist oder nicht, oder ob Samenspende okay ist oder nicht, nicht auf dieser abstrakten Ebene führen, wie das im Moment von gewissen gemacht wird. Weil für mich gibt es dort nicht einfach, ja, das ist alles okay, alles liberal, hey, haut rein, teile Katalog, wir finden irgendwo einen Inderin, der das austreibt oder so. Das finde ich scheiße, oder? Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir uns als Gesellschaft irgendwie mindestens graduell müssen in eine Richtung bewegen, wo wir sagen, es sind ganz verschiedene Beziehungsformen zwischen Menschen möglich, wo Leben daraus möglich wird und wo Leben kann fördern kann. Also Leihmutterschaft kann komplett verschiedenes Zeug bedeuten. Es kann jetzt im absolut radikalen Fall heissen, dass du irgendjemanden in einer sozialen Not nimmst, wo nicht sich anders zu helfen weiss, als dein Kind auszutragen, das dann und dann muss abgeben, vielleicht wirklich als menschliches Wrack zurückbleibt, Katastrophe. Es kann aber auch heissen, dass du eine Bekannte hast, wo sagt, hey doch, das würde ich gerne für euch machen. Die Bekannte ist nachher dann nicht der eingetragene ältere Teil, aber vielleicht immer noch eine wichtige Bezugsperson für das Kind. Eine Art erweitertes Familienmitglied, jemand, wo man in Beziehung steht, jemand, wo das Kind ganz selbstverständlich kennt, wo man auch zusammen Geburtstage oder was auch immer teilt. Oder? Und dann finde ich, dann ist das etwas Wunderschönes.
Und gleich ist es ja bei der Samenspende auch. Also, Entschuldigung, jetzt bin ich dir das Wort. Das würde ich absolut unterschreiben. Genau, bei der Samenspende ist es ja auch so, dass kann jemand aus dem, jetzt soll ich es so ein bisschen plakativ sagen, Katalog sein, oder? Wo man null Beziehung dazu hat, gar nicht. Oder das ist eben jemand aus dem Freundeskreis, der dann zu dem Familiensystem dazugehört. Genauso wie du das jetzt gesagt hast, als weitere, unter Umständen wirklich verlässliche, verantwortungsvolle Bezugsperson, aber eben nicht der eingetragene ältere Teil ist. Genau. Und eigentlich zeigt doch das Ganze, wir müssen uns um verantwortungsvolle Beziehungen bemühen. Wir müssen Strukturen schaffen, wo verantwortungsvolle Beziehungen möglich sind. Wir müssen uns verabschieden von irgendwelchen Ideologien, die diesen verantwortungsvollen Beziehungen im Weg stehen oder anfangen, die qualifizieren. Und nicht, also wie soll ich sagen, dort drauf unsere Energie investieren und nicht irgendwelche krude, fast schon moralische Debatten führen.
Ja, genau. Oder, und ich glaube irgendwie, weißt, wir haben schon ein viel, viel heikleres gesellschaftliches Problem, eigentlich recht souverän gelöst, finde ich. Und das ist nämlich die Frage von der Organspende. Also, weil Organspende ist eigentlich ein mega, mega crazy Fall, wenn man es ethisch anschaut, oder? Und dort sind wir ja nachher auch nicht hergegangen und haben gesagt, weil es aber möglich ist, dass wir irgendwie sechsjährige indische Kinder zu Organersatzteillager machen, müssen wir Organspende für immer ausmerzen und verbieten. Sondern wie man hat gesagt, nein, warte mal, was wären eigentlich Möglichkeitsbedingungen, dass so etwas in einem besten Sinn unserer Gesellschaft und den Menschen, die dort drin leben, gut tut. Wie könnten wir das organisieren? Was wären Voraussetzungen, dass dort niemand ausgebeutet wird, aber andere die Hilfe bekommen, die sie brauchen, etc.? Das haben wir ja geschafft. Und das ist eigentlich ein mega, mega heikler Fall. Weil die Chance, dass irgendjemand seine Nieren verkauft, ist im Fall kein bisschen kleiner, als dass irgendjemand ein Baby austreibt für jemanden in einer Notlage. Oder? Und Und dort finde ich irgendwie so wie, wenn wir auf einem Weg von einem humanistisch prägten liberalen Rechtsstaat weitergehen, dann müssen wir wie aufhören, mit diesen Schwarz-Weiß-Schemen zu denken und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern wir sollten so eine Kultur entwickeln, wo man an Beispielen, was es ja schon gibt, es gibt ja ganz viele Beispiele, es gibt Beispiele für Kinder, die aus Leihmutterschaften kommen in der Schweiz, es gibt Beispiele für Kinder, die von Samenspenden kommen, etwa 4'000 Kinder jedes Jahr. Das wäre doch wie spannend, dass man darüber redet, was hat geholfen, dass das gelingt? Oder was würden wir das nächste Mal vielleicht anders machen? Was haben die gelernt dabei? Aber dass man irgendwie die Betroffenen selber, die das alles durchgemacht haben, und die haben sich ja das 1000 Mal gefragt. Sogar wenn du in einem Katalog das bestellst, fragst doch du die 1000 Mal, hey, ist das eigentlich okay, was ich mache? Was passiert da genau? Man müsste, ich glaube, viel mehr mit denen reden, statt dass man irgendwie so Expertinnen und Experten hat, die sagen, ein Kind braucht aber eine Mami und einen Papi. Genau. Und haben das schon gewusst, biologisch ist es einfach gar nicht möglich, dass zwei Männer können Leben erzeugen
können. Und, und das ist doch so spannend, da sind wir bei dem, wie die biblischen Texte funktionieren. Also dort ist ja, gerade was Familienmodell anbelangt, ist ja keine Ideologie oder drin, sondern es werden einfach Geschichten erzählt. Es wird einfach erzählt, so ist es gewesen. Und es wird ganz ehrlich erzählt, das ist gelungen, das war eher schwierig gewesen, das hat den Konflikt gegeben, das hat aber auch auf der anderen Seite ein Familienmodell gegeben, das funktioniert hat. Und ich glaube, das ist genau das, wir brauchen mehr Geschichten und weniger Ideologie. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen zu dem, was du jetzt gesagt hast, nur weil medizinisch, also wenn medizinisch etwas möglich ist und die Chance besteht, dass man das auch zum Unguten könnte verwenden, kann man doch nicht gegen die medizinischen Möglichkeiten sein.
Genau.
Sondern man muss einfach Gesetze schaffen, dass eben das Ungute möglichst nicht eintrifft. Beispiel Pränatal-Präimplantationsdiagnostik. Oder? Also wir haben die Pränataldiagnostik, die kann ein Paar in Anspruch nehmen oder nicht. Wir haben aber ganz klar gesetzliche Bestimmungen, was möglich ist und was nicht. Also zum Beispiel, du kannst kein Kind abtreiben, wenn dir das Geschlecht nicht passt. Oder? Es ist ganz klar, jedem Paar wird das Geschlecht vom Kind, auch wenn sie sich dafür entschieden hat, pränatal diagnostische Abklärungen zu machen, wird erst nach der Frist mitgeteilt, wo das Kind eben nicht mehr abtrieben werden aus dem Grund. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir heute Präimplantationsdiagnostik. Und das ist auch wieder etwas, oder, wo das zur Abstimmung gekommen ist, mit was für absolut schrägen Vorstellungen argumentiert worden ist.
Ja,
Designer-Baby und so, das ist alles gesetzlich klar geregelt. Es geht einfach darum, wenn wir haben die Möglichkeit, dass Leute in vitro ein Kind überkommen, oder dass das Kind können zeugen, so muss ich sagen. Und wenn man jetzt schon vor der Implantation, kann feststellen, hat das Kind zum Beispiel eine schwere Chromosomenstörung vor, dann ist das natürlich sehr gut, wenn man das vorher kann und nicht der Frau, mit dieser Schwangerschaft belastet und nachher muss sie die Schwangerschaft wieder abbrechen, was körperlich und psychisch eine grosse Belastung ist. Das heisst, muss ist natürlich falsch. Sie entscheidet sich dann aufgrund von dem Krankheitsbild, das vorliegt, ich brich die Schwangerschaft ab. Also das ist auch etwas, oder, wo man sich immer muss überlegen muss, was kann man unter Umständen auch für Leid damit verhindern. Und wie gesagt, da geht es überhaupt nicht ums Züchten von irgendwelchen Designerbabys. Das ist zumindest in der Schweiz gesetzlich so geregelt, dass das nicht möglich ist. Also ich habe weder die Augenfarbe vom Kind, noch die Haarfarbe, noch sonst irgendetwas und auch nicht das Geschlecht bestimmen. Das lässt selbstverständlich das Gesetz nicht zu.
Aber jetzt auch dort habe ich einfach wieder ein Beispiel, das bei mir so ein Unbehagen auslöst. Ich bin nicht ganz sicher, wie die echten Fachbegriffe heissen. Ich weiss einfach noch, wo Franzi schwanger ist mit dem Theo, musst du dich fragen, welche Vorsorgeuntersuchungen machst du alle als Schwangere? Und das Standardverfahren beinhaltet, dass du so einen Check machst, ob eine Trisomie 21 vorliegt oder nicht. Und das Standardverfahren, das nachher dann eintritt, ist ein Schwangerschaftsabbruch. Und das bei einer relativ hohe Ungewissheit, ob das tatsächlich vorliegt oder nicht. Also du machst schon eine ziemlich invasive Fruchtwasseruntersuchung etc. Und wenn das dann auch noch positiv ist, dann führt das zum Abbruch. Jetzt, ich finde immer noch, das muss der Staat alles erlauben, gell? Nur, dass du mich recht verstehst. Also ich bin dort super liberal, genau wie bei allem anderen. Weil Letztendlich brauchen wir die Freiheit, damit wir ethisch nach dem Gewissen entscheiden können. Was mich aber nachher irgendwie so eingeholt hat, gedanklich, ist so, was bedeutet das jetzt für Eltern, die ein Kind haben, das Trisomie 21 hat? Also weißt, denken die nachher manchmal, wenn sie irgendwie, ich weiss doch nicht, auf der Strasse unterwegs sind mit ihrem Kind, dass sie die Leute anschauen und denken, puh, hey, aber das muss ja heute auch nicht mehr sein. He? Also das genau. Hätte man auch können verhindern können. Das gibt es garantiert. Es gibt garantiert die Haltung. Und ich glaube, dass wir uns nicht ganz können aus der Verantwortung nehmen, weil die technologischen Errungenschaften, die wir haben und Verfahren, die wir implementieren, führen einfach zu einem bestimmten Bild, das wir nachher haben. Über eine Sache oder eine Krankheit oder ein Merkmal.
Finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das gesagt hast. Ich bin dir da sehr dankbar. Genau. Also ich bin unglaublich froh, gibt es die Präimplantationsdiagnostik, gibt es die Pränataldiagnostik. Ich finde aber auch, sie stellt wahnsinnig schwierige Fragen an einem. Also vor allem die Pränataldiagnostik natürlich auch. Dann die Entscheidung müssen treffen, können wir das Kind über, das eine Chance hat, eine schwerwiegende Chromosomenstörung zu haben, eben Trisomie 21 oder so. Ich glaube, das ist eine der schwerwiegendsten Entscheidungen, die man treffen müssen. Und das ist genau, das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Jedes Paar, das sagt, doch, ich will das Kind überkommen, hat das Recht, das Kind überzukommen und muss nicht einmal schräg angeschaut werden. Weil das ist, also ich kenne ein paar, die sagen, sie werden mit dem konfrontiert. Haben die das dann nicht gewusst? Das ist die Frage, oder? Ja. Haben die das dann nicht gewusst? Also so im Stil, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie das Kind nicht überkommen. Und das ist natürlich ein Affront sondergleichen. Und das ist dann wirklich auch, finde ich, eine ganz schwierige Vorstellung von Leben, wo immer muss unversehrt sein. Weil das gibt es nicht. Es gibt kein unversehrtes Leben. Das gibt es einfach nicht. Oder? Zum Leben gehört Leid, zum Leben gehört Krankheit, zum Leben gehört eben Versehrtheit. Das gehört einfach dazu. Und wir müssen natürlich unbedingt uns um eine Gesellschaft bemühen, die die Versehrtheit, und das ist jetzt vielleicht, das meine ich jetzt also wirklich nicht wertend, also vielleicht wird das jetzt falsch verstanden, dass ein Kind mit oder ein Mensch mit Trisomie 21 versehrt ist, das meine ich nicht so. Einfach ein Leben, das eben jetzt nicht einem Leben aus dem Katalog entspricht, wo alles von A bis Z super ist, oder was auch immer das heisst, super zu sein.
Wo nicht die Leistungsmerkmale füllt.
Also wir müssen uns um das bemühen. Aber da, wir müssen nicht Implantationsdiagnostik und auch nicht Pränataldiagnostik bekämpfen, sondern wir müssen uns für Bilder einsetzen, die auch da wieder, es kommt wieder das Schlagwort, divers sind, oder? Also, und wo Menschen, die irgendwie Behinderung haben, wirklich integriert sind in unsere Gesellschaft. Und übrigens, das geht bis ins Schulsystem hinein, oder? Dass die eben in der Regelklasse sind und so weiter und nicht irgendwelche Sonderschulen. Also das hat ja dann ganz konkrete politische Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Ebenen.
Und ich glaube einfach, insgesamt muss es immer darum gehen, dass wir wirklich aus dem, was Leben ist, was Reproduktion ist, was Geburt ist und was Tod ist, einfach all das ganze umfassende Ding, nicht so eine nächste Ware machen. Also nicht etwas, das quasi in einen Dienstleistungs- oder Warenkreislauf gehört, sondern es muss irgendwie etwas sein, das in einen Beziehungs- und Gabekreislauf gehört. Etwas, das einem widerfährt, etwas, das einem auch überrascht, herausfordert und vielleicht wird dein ganzes Leben mit dem nächsten Kind, das du hast, anders. Das kann sein. Und ich glaube wirklich, Leben braucht die Offenheit, dass einem die Zukunft auch herausfordern, überraschen oder auch enttäuschen. Und das dürfen wir irgendwie, glaube ich, einfach nicht ausklammern. Nochmal ist mir ganz wichtig, oder? Hat für mich alles zusammen, überhaupt nichts mit Homo, Hetero oder irgendwas zu tun. Geht aber für mich so in eine Anspruchshaltung, die sich mit einem sehr stark kapitalistisch prägten Individualismus in der Gegenwart zeigt, oder?
Mhm. Ich, also,
ich will ein Kind, das gesund ist und das muss die beste Lehrerin haben und es sollte am besten mit drei fließenden Mandarin reden, aber noch genug Zeit haben für Ballettstunden und will nachher dann ist Violine. Und das Bild, das finde ich so, ich glaube, das macht Kinder nachher wirklich kaputt und krank.
Das glaube ich auch und ich glaube, wir müssen wegkommen von irgendwelchen ideologisch-moralische Diskussionen hin zu, dass wir wirklich uns um verantwortungsvolle Beziehungen bemühen, im täglichen Leben, so wie wir leben, aber eben auch in den Strukturen, wo wir politisch in der Hand haben, oder? Welche Strukturen wir wollen und wo eben verantwortungsvolle Beziehungen ermöglicht. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr eine Vielfalt an Lebensbildern zeigen. Dass das Leben so und noch ganz anders kann sein, ohne diese Lebensbilder irgendwie zu werten. Und, das hast du Stichwort gegeben, das machen wir im besten Fall eben über das, dass wir den Leuten zuhören, die vielfältig, die vielfältigen Lebensbilder leben. Und das macht ihr ja auch, Stefan, oder besser gesagt, habt ihr gestern gemacht, gell?
Genau.
Indem, dass ihr eben wirklich mit homosexuellen Menschen darüber geredet habt, was denn die Ehe für alle bedeutet. Weil es ist ja schon so, es tut eine Mehrheit bei dieser Abstimmung über das Recht von einer Minderheit.
Über eine Minderheit
entscheiden. Und darum ist es umso wichtiger, dass man eben die Leute, die dann wirklich auch betroffen sind, davon zu Wort kommen lässt.
Und was ich wirklich noch wichtig finde, wir haben dort dann auch über Reproduktionsmedizin geschwätzt und die ganzen Folgen, die das hätte. Und mir sind dort schon noch mal zwei, drei Lämpchen aufgegangen. Und ich kann einfach so viel schon mal sagen, ohne jetzt in Details zu gehen. Auch mit der Ehe für alle werden wir im Fall noch nicht eine wirkliche Gleichberechtigung haben.
Das ist so.
Und wer das interessiert, warum das genau so ist und so, kann ja dann gerne das Video anschauen. Es gibt ein Video vom ganzen Gespräch, das findet ihr auf der EKS-Seite oder auf ihrer Facebook-Seite. Also von der EKS, das ist die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz.
Das ist sicher noch ein Tipp, um das im Vorfeld von der Abstimmung anzuschauen. Und das mit der Gleichberechtigung, Stefan, da gebe ich dir völlig recht. Auch wenn die Ehe für alle kommt, ist natürlich zwar rechtlich ein wichtiger Schritt gemacht, also dass das wirklich auf dem Papier die Rechte da sind. Aber solange wir zum Beispiel immer noch sagen, ja, weißt du, der Kollege, ja, weißt du, der, der schwul ist, ist es einfach keine Gleichberechtigung, oder? Also ich sage über niemals, ja, weißt du, der heterosexuell ist. Also auch da müssen wir uns halt an der eigenen Nase nehmen und.
Weißt du, Sibylle, also da meine heterosexuelle Kollegin.
Solange wir noch Menschen als schwul oder als lesbisch irgendwie, das ist das Gleiche wie, ja, weißt du, der Kollege, der schwarz ist, oder? Also ich glaube, da.
Das sagt ja niemand mehr. Das ist ja immer hure lustig.
Ich sage überhaupt nicht, dass ich das nicht mache, gell? Null. Aber ich
denke
immer wieder, wenn ich das irgendwie mich ertappe dabei, das zu sagen, denke ich, solange man eben so noch über Menschen, die zumindest in der Minderheit sind, dunkelhäutige Menschen sind in der Schweiz in der Minderheit, noch so bezeichnet durch ihr Minderheitenmerkmal, haben wir keine Gleichberechtigung.
Ja, voll. Und es gibt noch andere, wirklich handfeste Gründe. Also zum Beispiel, wenn ein heterosexuell verheiratetes Paar ein Kind bekommt, weil sie schwanger wird, dann ist automatisch der Papi der Vater, wenn du nicht ein riesen Prozedere einleitest. Das ist zum Beispiel bei lesbischen Paaren nicht so.
Genau, da sind wir dann wieder bei der rechtlichen
Geschichte. Ausser sie nehmen natürlich so Samenspender aus der Schweiz und so, aber das macht ja fast niemand, weil das sind so Mini-Banken mit wahrscheinlich, ja. Aber einfach, das sind immer noch Sachen, die immer noch bleiben. Und ich glaube einfach, es lohnt sich wirklich wahnsinnig, mit unterschiedlichen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, weil die sagen wirklich andere Sachen. Aber alles Sachen, wo man denkt, shit, ich bin irgendwie ziemlich blind auf meine zwei Hetero-Augen.
Das ist so. Bei uns würde es sehr interessieren, was ihr dazu meint. Reproduktionsmedizin, ja, nein, vielleicht. Unter welchen Bedingungen? Wie denkt ihr, steht so um die Gleichberechtigung von homosexuellen Paaren in der Schweiz? All das würde uns interessieren, wenn wir darüber würdet ins Gespräch kommen. Den Link zu der Diskussion tut der Stefan in die Shownotes. Also das ist sicher Empfehlung, das vor der Abstimmung noch zu schauen. Und grundsätzlich gilt, egal ob dafür oder dagegen, in einer Demokratie ist es vor allem wichtig, dass man gerade abstimmen geht. Darum macht das doch. Ich glaube, das wäre auch noch eine ganz eine wichtige Sache, dass man eben sein Recht
vor allem geht unbedingt abstimmen, wenn ihr dafür sind. Nein, wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, weil im Moment haben wieder alle das Gefühl, ja, das ist eh schon gegessen, Mann. Genau. Das gibt 70% ja und so. Okay. Hey, und es ist schon zweimal in den letzten 10 Jahren passiert, dass wir eine Abstimmung verloren haben, die so völlig hanebüchen war, dass jedem klar ist, wir gewinnen. Und dann sind wir einfach alle daheim gechillt, haben irgendwie Tee getrunken und ein bisschen unseren Kater ausgekatert. Hey, die müssen abstimmen und die müssen das Ding abschicken. Unbedingt. Am besten jetzt gerade, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Wir haben es alle schon gemacht. Machen es.
Genau.
Und dann... wenn ihr das gemacht habt, wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder in 2 Wochen bei Converse. Und wer will über die Folge diskutieren, findet ganz sicher gleich wieder bei der Sibylle eine Story, die man mitmachen kann auf Instagram. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.